RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 15. April 2016. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar im Blickpunkt Vergangenheit und Gegenwart, Wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunung Nursiah, Puji Astuti, Sekar Undora. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. In Kürze wird ein Stillhalteabkommen über die neuen Konzessionen für die Ölpalmenpflantagen und Bergwerke in Kraft gesetzt werden. Das indonesische Parlament hofft, die Transportzusammenarbeit zwischen Indonesien und China wird immer besser sein. Südkorea bittet das indonesische Parlament darum, die Beziehungen beider Länder zu steigern. Bojonegoro ist Indonesiens Vertreter für die offene regionale Regierung in der Welt. Gespräch zwischen indonesischen Botschafter und jungen Indonesianisten in den Niederlanden. Präsident Jokowi wird in Deutschland Geschäft und Politik erörtern. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo wird das Stillhalteabkommen über die Erteilung von neuen Konzessionen für die Ölpalmenpflantagen und Bergwerke in Kraft setzen. Es ist eine Bemühung, um die Umwelt zu erhalten. Präsident Joko Widodo sagte am Donnerstag auf der Insel Karya, Kepulauan Seribu, bei der Nationalen Bewegung zur Rettung der wilden Pflanzen und Tiere im Rahmen des Internationalen Forsttages vor der Presse, dass die derzeitige Zahl der Ölpalmenpflantagen schon genug sei. Man brauche nur das vorhandene Potenzial zu maximalisieren, um die Produktionsleistung der Ölpalmenpflantagen zu steigern. Präsident betonte, dass Indonesien die Bemühungen zur Erhaltung der Umwelt immer weiter steigere. Der Vorsitzende des Indonesian Parlaments, Ade Komarudin, empfing am Donnerstag in Jakarta den chinesischen Außenminister Song Tao. Bei dem Treffen mit Song Tao brachte Ade Komarudin seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und China im Transportbereich immer besser sein werde. Als ein befreundetes Land könne Indonesien durch gute Kommunikation verschiedene Fragen mit China erörtern. Er fügte hinzu, die beiden Länder werden nach den Zusammenarbeitschancen in anderen Bereichen suchen. Zurzeit konzentrieren die beiden Länder noch auf die Zusammenarbeit im Investitionsbereich, sagte er weiter. Der südkoreanische Botschafter in Indonesien, Cho Tae-yong, bittet das indonesische Parlament DPR RI um die Hilfe, um die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und Südkorea zu steigern. Dies teilte Cho Tae-yong dem Vorsitzenden des Indonesian Parlaments Ade Komarudin mit, als sie am Donnerstag in Jakarta sich trafen. Cho Tae-yong zufolge sei Indonesien der strategische Partner von Südkorea. Cho Tae-yong betonte, dass die Beziehungen zwischen Indonesien und Südkorea sehr gut seien. Der Bezirk Bojonegoro in Ossiava wird Indonesiens vertreten als Beispielregion für die offene Regierung werden. Der Bezirk Bojonegoro, die südkoreanische Stadt Seoul und die Stadt Tbilisi in Georgien werden bei diesem Pilotprojekt die asiatischen Länder vertreten. 45 Städte haben sich eingetragen, aber nur 13 Städte werden gewählt. Der Bürgermeister von Bojonegoro, Suyoto, brachte am Donnerstag in Jakarta zum Ausdruck, dass die Bezirksregierung von Bojonegoro die Offenheit und die Beteiligung des Publikums garantieren werde. Der Direktor von der Nichtregierungsorganisation Forum on Indonesian Development, Sugeng Bahagio, setzte Bojonegoros Leistung als Indonesiens Vertreter für die offene regionale Regierung. Die regionalen Regierungen seien die Pfeiler Indonesiens, sagte Sugeng weiter. Der indonesische Botschafter in den Niederlanden, I Gusti Agung Wesaka Puja, gab zu, dass die Erhaltung und die Steigerung der guten Beziehung zwischen Indonesien und den Niederlanden die große Herausforderung seien. Der Sprecher der indonesischen Botschaft in Den Haag, Aziz Nurwahyudi, erklärte am Donnerstag vor der Presse, dass Botschafter I Gusti Agung Wesaka Puja in Wassenaar mit den jungen Indonesianisten in den Niederlanden ein Gespräch geführt habe. Die Indonesianisten sind die Mitglieder von Indonesian Netherlands Youth Society. I Gusti Wesaka Puja sagte, dass er eine schwere Aufgabe erbe, die zuvor von der derzeitigen indonesischen Außenministerin Retno LP Marsudi trug. Durch verschiedene gemeinsame Aktivitäten müsse man die Beziehungen beider Länder verstärken, sagte Botschafter I Gusti Agung Wesaka Puja weiter. Eine enge Zusammenarbeit, wie zum Beispiel mit Indonesian Netherlands Youth Society, sei dazu sehr nötig, fügte er hinzu. Die deutsche Botschaft in Indonesien teilte am Donnerstag in Jakarta der Presse mit, dass der Geschäftssektor und einige Politikfragen in der Welt die Themen der Erörterung bei dem Besuch des indonesischen Präsidenten Joko Widodo in Deutschland am 17. und 18. April 2016 sein werden. Der Besuch des Präsidenten Joko Widodo in Westeuropa soll dazu dienen, mit einigen deutschen Unternehmen sich zu treffen. Planmäßig wird Präsident Joko Widodo ein Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem deutschen Präsidenten Joachim Gauck zu führen, um regionale und internationale Krisen zu erörtern. Die deutsche Regierung hält den Besuch von Präsidenten Joko Widodo für wichtig, da Indonesien den Einfluss im Politik- und Wirtschaftsbereich hat. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.043,70 Rupiah. Die Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.765,62 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.201,40 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 96%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Die Islamische Zusammenarbeitsorganisation und die Fortschritte der islamischen Welt. 57 Staatsoberhäupter von den Mitgliedsländern der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation, OIC, wohnten in Istanbul, der Türkei, der OIC-Gipfelkonferenz bei. Eines der Themen, und zwar die Unterstützung für Palästina, wurde dabei erörtert. Die Gipfelkonferenz fand am 14. und 15. April 2016 statt. Es ist der Beschluss von der Sondergipfelkonferenz der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation in Mitte März diesen Jahres in Jakarta. Bei der OIC-Gipfelkonferenz in Istanbul wurde die indonesische Delegation von dem Indonesian Vizepräsident Yusuf Kala geleitet. Das Thema der OIC-Gipfelkonferenz in der Türkei war die Solidarität und die Zusammengehörigkeit für die Gerechtigkeit und den Frieden. Bei dieser Gipfelkonferenz betonte die OIC-Mitgliedsländer, wie wichtig die Einigkeit und die Zusammengehörigkeit der OIC-Mitgliedsländer ist verschiedene Fragen der islamischen Welt zu lösen. Die Konflikte in einigen OIC-Mitgliedsländern entstehen und die Spannungen zwischen den OIC-Mitgliedsländern selbst ist eskaliert. Deshalb ist dieser Aufruf sehr relevant. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi sagte, dass die OIC-Mitgliedsländer Indonesiens Alternative unterstützen, um eine Kontaktgruppe über den Frieden und die Lösungen der Konflikte zu gründen. Indonesien bedanke sich bei Ihnen dafür, sagte Ministerin Marsudi weiter. Indonesien betonte, dass die Kontaktgruppe ein Mittel werden werde, um nach den Lösungen verschiedener Konflikte zu suchen. Wir stellen dann die Frage, kann man durch die Gespräche und die Solidarität den Frieden demnächst verwirklichen? Dazu braucht man natürlich die Zeit. Die OIC-Mitgliedsländer, die mit Syrien benachbart sind, haben die Meinungsverschiedenheit über den Bürgerkrieg in Syrien. Sie haben auch unterschiedliche Meinungen über die Unterstützung für Palästina, die inländischen Interessen und unterschiedliche Zugehörigkeit gegenüber dem Westen sind die Ursachen für die unintegrierten Prinzipien. Indonesien hat versucht, die Entstehung der Solidarität zu drängen. Indonesien hat den Beschluss Jakarta gedrängt, um die Moschee Al-Aqsa wieder aufzubauen. Einer der Artikel in dem Beschluss, der bei der OIC-Gipfelkonferenz in Jakarta hervorgebracht wurde, war das Wiederbeleben des finanziellen Beitrags gegenüber dem Al-Quds-Fonds und der Islamischen Frommen Stiftung Wakaf für Jerusalem. Der Fonds, der gesammelt wird, soll dazu dienen, die heiligen Plätze in der Stadt Al-Quds, besonders die Moschee Al-Aqsa, instand zu halten. Die Solidarität ist natürlich nicht nur für Al-Aqsa und Palästina, aber auch für die Länder, deren Bevölkerung meistens Moslems sind, aber die im Wirtschaftsbereich noch unterentwickelt sind. Diese Länder brauchen auch die Hilfeleistungen. Die OIC-Gipfelkonferenz in Istanbul, der Türkei, ist ein strategisches Momentum, um verschiedene Konflikte in den OIC-Mitgliedstaaten zu lösen. Wird diese Gipfelkonferenz konkrete Auswirkungen für den Frieden in der Welt bringen? Die Zeit wird diese Frage antworten. Soweit Kommentar.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse in der Vergangenheit fanden am 15. April statt. Wir beginnen mit dem 15. April 1991, an dem studentische Demonstrationen in Tiananmen, welche später durch Massaker der Volksrepublik China bis zum 4. Juni in Peking beendet wurden, stattfanden. Die Studenten protestierten zunächst gegen die Instabilität der Wirtschaft und die politische Korruption. Diese Bewegung entwickelte sich aber zur Demonstration für Demokratie. Mehr als 3000 Menschen kamen nach offiziellen Berichten dabei ums Leben durch den Angriff bewaffneter Truppen des Staates. Die Proteste begannen am 15. April durch den Tod von Hu Yaobang, dem zurückgetretenen Generalsekretär der Partei. Man hielt Hu Yaobang für eine Person mit liberaler Denkweise. Er wurde von Deng Xiaoping gezwungen, von seiner Position zurückzutreten. Es wurde von Seiten der Studenten berichtet, dass mehr als 7000 Menschen getötet worden seien. Nach diesen Gewalttaten nahm die Regierung die Demonstranten fest, um diese Bewegung zu stoppen. Die Regierung beschränkte den Zugang der ausländischen Presse und kontrollierte diberi erstatung ube di ereignisse in China. Die gewaltsame Niederschlagung des Protests auf dem Feld Tiananmen rief Kritik aus den USA und den Regierungen der westlichen Länder gegen die chinesische Regierung hervor. Kommen wir zum 15. April 1989, an dem Pol Pot, der Leiter der Roten Khmer Kambodschas, gestorben ist. Von 1976 bis 1979 war Pol Pot der Premierminister Kambodschas. Man sagt, dass seine Regierung für den Tod von etwa 2 Millionen Menschen aus der kambodschanischen Bevölkerung verantwortlich ist, obwohl die Schätzung dieser Zahl unterschiedlich ist. Anfang 1976 hatten die Roten Khmer den Prinz Sihanouk in Hausarrest genommen. Die Regierung wurde bald ersetzt und Sihanouk musste seinen Posten als Staatschef abgeben. Kambodscha wurde zur Kommunistischen Republik mit dem Namen Demokratisches Kambodscha. Khieu Samphan wurde der erste Präsident. Am 13. Mai 1976 wurde Pol Pot zum kambodschanischen Ministerpräsidenten ernannt und begann dann die sozialistische Änderung dieses Staates anzuenden. Er ermordete jeden, der gegen seine Regierung kämpfte. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 15. April 1989, an dem sich ein schweres Zuschauerunglück mit 96 Toten und 766 Verletzten am 15. April 1989 im Hillsborough-Stadion in Sheffield ereignete. Die Hillsborough-Tragödie entwickelte sich während des Halbfinalspiels um den FA Cup zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest und gilt als eine der größten Katastrophen in der Geschichte des Fußballs. Die Zahl der Todesopfer ist die größte Unfallzahl in einem Stadion in der britischen Geschichte. Nachträgliche Forschungen ergaben, dass die Tragödie durch die Nachlässigkeit der Polizei und Ordnungskräfte wegen zu vieler in das Stadion eingelassener Menschen, die unbemerkt zu Tode getrampelt worden waren, entstand. Dieses Ereignis bewirkte einen Boykott gegen The Sun mit dem Slogan "Don't buy The Sun". Nachdem diese behauptete hatte, die Football-Fans hätten die Rettungsversuche der Polizei behindert. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt zum Thema "Die Regierung hat ein Programm der Aktionssynergie für die positive Ausgestaltung der Volkswirtschaft eingeweiht". Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am 11. April dieses Jahres das Programm Aktionssynergie für die Volkswirtschaft im Dorf Larangan dem Bezirk Brebes eingeweiht. Dieses Programm soll dazu dienen, die Armut zu bekämpfen und den Lebensstandard der Landwirte, Züchter und Fischer zu verbessern. Es besteht aus einigen Programmen, wie unter anderem der Zertifizierung des Bodens für die Landwirte über das Ministerium für Landwirtschaft und Raumgestaltung über das Ministerium für Staatsbetriebe und über staatseigene Banken. Ein anderes Programm ist das Synergie-Kreditprogramm für Volksgeschäfte mit der Entwicklung der Marktfinanzierung. Dieses Programm soll dazu beitragen, es den Unternehmen in den Dörfern zu erleichtern, die Finanzdienstleistung in den Dörfern zu bekommen. Dieses Programm ist ein Zusammenwirken der Finanzdienstleistungsautorität, der Indonesischen Zentralbank, des Ministeriums für Genossenschaft, Klein- und Mittelständischen Unternehmen und den Banken. Dabei hat Präsident Joko Widodo den Bezirk Brebes als Vorbildbezirk für andere Bezirke in der Durchführung des Programms der Aktion Synergie für die Volkswirtschaft bezeichnet. Der Präsident sagte, dass Indonesien reich an landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie an Bodensätzen und maritimen Erzeugnissen sei. Indonesien sei als gewürzter Produzent, wie unter anderem für seine Nelken, seines Muskats und Pfeffers bekannt. Indonesien könne aber diese Erzeugnisse innerhalb des Volkes noch nicht gut verarbeiten. Präsident Joko Widodo verspricht, er werde die Durchführung dieses Programms in Zukunft durchgehend kontrollieren lassen. Der Gouverneur der Indonesischen Zentralbank BI, Agus Martowardoyo, sagte, in diesem Programm werde der BI mit der Finanzdienstleistungsautorität OJK zusammenarbeiten. Durch dieses Zusammenwirken solle der Preis der landwirtschaftlichen Erzeugnisse wie Knoblauch, Schalotten und Chili stabil gehalten werden. Diese dadurch entstandene Synergie werde von der Vorbereitung der Anpflanzung der Technologie des Handelssystems bis nach der Ernte durchgeführt werden und diene dazu, effizienter in der Durchführung zu werden, erklärte Agus Martowardoyo weiter. Inzwischen sagte der koordinierende Wirtschaftsminister Darmin Nasution, dass dieses Aktion-Synergie-Programm für die Volkswirtschaft verschiedene Probleme, die mit dem Bodenzertifikat, der Bereitstellung des Handelskapitals, den Samen, dem Dünger, der Produktionsmittel und der Distribution nach der Ernte verbunden sind, lösen werde. Dadurch könnten die Fischer und Landwirte mit den Zwischenhändlern konkurrieren und müssten keine Sorge darüber haben, dass ihre Erzeugnisse verderben würden und an die Verbraucher nicht verkauft werden könnten. Auch die Ökonomin der Universität Widya Mandira Kupang, Ola Langode, setzt dieses Aktionssynergieprogramm für die Volkswirtschaft. Ihr zufolge sei die Einweihung dieses Programms der passende Moment und das passende Ziel, da es den Preis der Waren auf den Markt kontrollieren könne, um die Wohlfahrt der Landwirte zu verbessern. Außerdem könne dieses Programm die Zahl der Armen reduzieren, wenn es in abgelegenen und armen Gegenden durchgeführt werde. Das war im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Thema Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, nach Papua zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf über Livestream, hoi.co.id hören. Liebe Zuhörer, das Tourismusamt der Provinz Zentralpapua entwickelt die Siedlung Genyem zu einem der neuen Touristenziele im Bezirk Jayapura außerhalb des Sentani-Dorfes. Diese Siedlung bietet die Aktivität zur direkten Beobachtung der Paradiesvögel, endemische Vögel aus Papua und seltene Tiere in Indonesien an. Um diese Paradiesvögel zu beobachten, können Sie an einem Tourismuspaket teilnehmen. Dieser wird vom 16. bis zum 18. April 2016 bei der Messe in Singapur vorgestellt werden. Diese Werbung hat zum Thema Land of Adventure oder Abenteuer Dorf. Die Siedlung Genyem ist ein Waldschutzgebiet, Lebensraum von verschiedenen Paradiesvogelarten. Daher ist die Hauptaktivität in diesem Touristenziel die Beobachtung der Paradiesvögel. Die ideale Zeit dafür ist um 5 Uhr und 16 Uhr westindonesischer Zeit. Dabei können Sie von einem Reiseführer begleitet werden. Die Landesgemeinde Genyem stellt 5 Reiseführer und einen Übersetzer ein, um ausländische Touristen anzuweisen. In der Siedlung Genyem können die Touristen nur die Paradiesvogelarten sehen. Es gibt einen sogenannten Teich Kalibiru und ein Traditionshaus der dortigen Bevölkerung. Dieser Teich ist eigentlich ein Fluss mit klarem blauem Wasser. Die blaue Farbe kommt von Kalkstein auf dem Boden des Flusses. Dieser Fluss ist schön, da in seinem Umkreis eine grüne Landschaft existiert. Im oberen Teil des Flusses gibt es auch einen kleinen Wasserfall, dessen Strömung nicht schnell ist. Sie können dort im Wasser spielen und im Teich schwimmen. Genyem selbst liegt im Bezirk Jayapura, Papua. Um Genyem zu erreichen, müssen Sie mit einem Auto von Sentani im Bezirk Jayapura aus etwa eine Stunde fahren. Sentani liegt etwa 33 Kilometer von Jayapura, der Hauptstadt der Provinz Papua, entfernt. Wenn Sie dort übernachten möchten, können Sie dort bei der Bevölkerung oder in einem Hotel in Sentani übernachten. Sentani ist die Hauptstadt des Bezirkes Jayapura. Bevor Sie die Siedlung Genyem verlassen, können Sie dort Noken kaufen. Noken sind traditionelle Flechttaschen aus Papua, die von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt worden sind. Diese kostet etwa von 50.000 Rupiah oder 4 US-Dollar bis 100.000 Rupiah oder 8 US-Dollar in Abhängigkeit von der Größe der Tasche. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über die Siedlung Genyem. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über die Reisemesse Majapahit, außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Majapahit war ein Reich in Ostjava, Indonesien und existierte von etwa 12.093 bis 15.000. Dieses Reich erreichte seinen Höhepunkt und beherrschte weite Gebiete in Indonesien während der Macht von Hayamuruk, der an der Macht von 13.050 bis 13.089 war. Das Majapahit Reich war das letzte Hindu-Buddhistische Reich, das den Archipel Indonesien kontrollierte. Betrachtete sie als einer der größten Länder in der indonesischen Geschichte. Nach dem Negara Kertagama Schriften erstreckte sich die Mark dieses Reiches auf Java, Sumatra, der Malaysian Halbinsel, Kalimantan bis Osten Indonesien. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Schönheit der Majapahit-Kultur darzustellen, hat die indonesische Regierung die Reisemesse Majapahit oder Majapahit Travel Fair oder MTF eröffnet. Diese Reisemesse wurde am 14. April in Bumi Surabaya City Resort Surabaya gehalten und ist eine Ausstellung der größten Reise- und Tourismusbranche in der Ostjava Provinz. Für die Vertreter der Tourismusbranche, einschließlich der Reiseveranstalter und Vertreter von touristischen Destinationen in Ostjava und anderen Bereichen. Die Majapahit Reisemesse zeigt touristische Einrichtungen wie auch Dienstleistungen, unter anderem auch das Angebot von Familientrips für Käufer, Verkäufer und Aussteller zu verschiedenen interessanten Touristenziele in Ostjava. Dazu gibt es auch ein Seminar, ein weiteres Ziel dieses Reisemesse ist. Die Fähigkeit der Reiseveranstalter durch Marketing, Promotion und Verhandlung zu erhöhen. Die öffentliche Wertschätzung als eine wichtige Rolle in der Tourismusbranche zu erkennen, sowie die lokale und nationale Wirtschaft zu unterstützen. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Veranstaltung zielt vor allen Dingen darauf ab, Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und die Zusammenarbeit zwischen der Tourismusindustrie in Ostjava und anderen Provinzen zu verstärken. Deshalb werden verschiedene Touristenziele in Ostjava und dessen Kultur vorgeführt. Neben den schönen touristischen Sehenswürdigkeiten hat das Majapahit Reich auch einen sehr hohen historischen Wert. Die Geschichte dieses Zeitalters kann nicht von der indonesischen politischen Entwicklung gelöst werden. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik des Landes vorstellen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle oder über Livestream sowie auf Android über RRI Play hören. Und dieses Mal werden wir Ihnen die indonesische Dangdut-Sängerin Elvi Jubai vorstellen. Zu Beginn dieses Programms spielen wir für ein schönes Lied von Eli Zubay mit dem Titel Mata oder Augen vor.
Wahai semua umat manusia, bertaubatlah kau segera. Jangan karena usiamu masih muda, lalu engkau menunda-nunda. Wahai semua umat manusia, bertaubatlah kau segera.
Elfi Zubay, eine hübsche Sängerin, die ein gutes Talent in dem singen und komponieren der Lieder hat. Elvi Zubay ist zurzeit als Ausschuss des Verbandes der Sänger der Malaysischer Lieder tätig. Das erste Album von Elvi Zubay hat den Titel Sensi oder Endfinlich. Sensi ist auch einer der Titel der Lieder in diesem ersten Album. Dieses Lied wurde von Ukat S. komponiert und erzählt über Eifersüchtigkeit, Misstrauen und Ärgerlichkeit. Und liebe Zuhörer, nun hören Sie das Lied mit dem Titel Sensi oder Empfindlich. Gute Unterhaltung.
Kemasukan setan. Ih, takut.
Liebe Zuhörer, da Elvi Jubai von der Lage der Industrie der Dangdutmusik in Indonesien besorgt ist, veröffentlichten sie und einigen Mitgliedern des Verbandes der Sänger der Malaysian Lieder ein Album der Dangdut-Kompilation mit den bekannten Dangdut-Sängern und Sängerinnen, wie zum Beispiel Roma Irama, Ike Nurjana, Evi Tamala, Cici Paramida, Ayu Soraya, Yus Yunus, Mara Karma, und Hendro Saki. Dieses Album sollte die Dangdutskünstler fordern, sie weiter zu entwickeln. Die Komponisten, Sänger oder Sängerinnen, Aufnahme, Producer und Distributor sollten zusammenarbeiten, die Dangdut-Musikindustrie zu entwickeln und die Verfälschung der Dangdut-Produktion zu kämpfen. Liebe Zuhörer, bevor wir dieses Regenbogen-Musikprogramm beenden, werden wir zwei weitere Lieder für Sie vorspielen. Sie sind Selingkuh Denganku oder Mit mir Fremdgehen und Tergantung Cinta oder Es hängt von der Liebe ab. Gute Unterhaltung.
Cintamu bukanlah untuk
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Die Stimme Indonesiens über Audio Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.